Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Viele Menschen verreisen, um etwas zu besichtigen. Alle Sehenswürdigkeiten haben etwas Wichtiges gemeinsam. Man kann sie sehen, vielleicht sogar anfassen, wenn man nahe genug ran darf. Es gibt aber auch solche Sehenswürdigkeiten, von denen eigentlich nichts zu sehen ist. Bernd Geisen erzählt uns in loser Folge Beispiele davon, wie jetzt von Ötzi in den Bergen von Bozen.
Auch Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film Tanz der Vampire. Der Schüler des Vampirforschers, Professor Abronsius, Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei nur er, Alfred, zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist begeistert.
Ich würde was drum geben, das zu sehen.
Ja, aber man sieht gar nichts.
Vor mehr als 30 Jahren, am 19. September 1991, haben deutsche Bergwanderer in den Bergen oberhalb von Bozen eine Leiche gefunden. Was man zunächst für einen verunglückten neuzeitlichen Alpinisten hielt, entpuppte sich als wertvoller archäologischer Fund. Es war ein Steinzeitmensch. Ötzi, wie man ihn mittlerweile sehr salopp nennt, starb etwa um 3200 vor Christus. Er war dabei vermutlich Mitte 40. Todesursache: eine verletzte Schlagader durch einen Pfeil in der Schulter. Die Leiche wurde vom Gletschereis eingeschlossen und so konserviert. Erst über 5000 Jahre später hatte ein außergewöhnlich heißer Sommer den Gletscher vor Ort so stark abschmelzen lassen, dass Ötzi wieder ans Tageslicht befördert wurde. Er befindet sich heute in einer Kühlkammer im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen. Das ist fast zu jeder Jahreszeit gut besucht von Leuten, die mehr über die Gletschermumie erfahren wollen. Nicht wenige Bozen-Besucher machen zu diesem Zweck etwas ganz anderes. Sie wandern zum Fundort von Ötzi hoch in die Berge. Dafür bieten die Tourismusverantwortlichen vor Ort mehrere Routen an. Jede für sich ist anspruchsvoll und bis zu 8 Stunden lang. Empfehlenswert sind sie nur für Wanderer mit guter Kondition und Erfahrung im Hochgebirge. Nach oben geht es nämlich irgendwann nur noch mit mühsamer Kletterei und Seilsicherung. Die Touren enden alle in der Nähe der Ötzi-Fundstelle bei einem Obelisken, den die Gemeinde Schnals und die Provinz Bozen hier errichtet haben. Oben angekommen werden die Mumienwanderer dann von einem wunderbaren Ausblick belohnt, wie es in einem lokalen Bergwanderführer heißt. Von Ötzi ist weit und breit nichts zu sehen. Muss auch nicht sein, sagt Dr. Sarah Willner. Sie hat ihre Doktorarbeit über archäologisches Themenwandern in den Alpen als wissenskulturelle Praxis geschrieben. Geschichte en passant ist der Untertitel ihrer Arbeit. Dafür hat sie viele Bergwanderer auf ihren Touren begleitet. Denen bei Bozen ging es dabei oft darum, dem Gletschermann irgendwie näher zu kommen, sagt sie. Das sei zunächst ganz wörtlich zu verstehen, über die vorhandenen Wanderwege nämlich.
Ein Narrativ der Begründer, die diese Wanderwege eingerichtet haben, ist, dass diese Wanderwege schon in der Kupferzeit und möglichst auch schon vorher regelmäßig begangen worden sind. Das ist etwas ganz anderes, wenn man es nur liest, als wenn man diese Wege selber geht und dann auf der anderen Seite merkt, aha, das kann ich mit meinen kurzen Beinen hier alles schaffen. Das bedeutet dann eben, dass dieses Geschichtswissen, was zunächst nur abstrakt und schriftlich rezipiert worden ist, dann durch diese Körpererfahrung evident wird.
Zu dieser Körpererfahrung kommt dann noch etwas hinzu, und zwar die Vorstellung, wie Ötzi auf denselben gefährlichen Wegen auf- und abgestiegen ist und wie er in der Lage war, die damit verbundenen Strapazen zu bewältigen.
Es ist ganz oft so bei den Wanderern, dass dann immer wieder Vergleiche gezogen werden. Also beispielsweise, jetzt stehe ich hier oben mit meiner Spezialnahrung und meinen ergonomischen Stöcken und meinen tollen Wanderstiefeln und ich fand diesen Aufstieg schon sehr anstrengend. Wie konnte das jemand schaffen, der so ausgestattet ist wie Ötzi, mit einem Grasmantel und ein paar Lederlappen an den Füßen, also ganz platt gesagt. Mein Gott, was hat der für herausragende alpinistische Fähigkeiten gehabt? Das ist etwas, was ganz oft von den Wanderern als Erkenntnis formuliert worden ist.
Im Archäologiemuseum in Bozen hat man herausgefunden, dass der Gletschermann eine Felljacke aus Ziegen- und Schafhaut getragen hat. Dazu eine Hose aus Ziegenfell, die den Leggings nordamerikanischer Indianer ähnlich war. Und Schuhe aus Rinderhaut, deren Fell nach außen lag, um Nässe abzuwehren. Und einer Sohle aus Bärenfell, diesmal mit den Haaren nach innen. Wir nehmen dafür heute eine handelsübliche Lammfelleinlage. Zur Ausrüstung gehörten außerdem Pfeil und Bogen und ein Gefäß aus Birkenrinde zum Transport von glühender Holzkohle. Mit dieser Ausstattung ist Ötzi, wie durch Pollenspuren nachgewiesen werden konnte, allein in den letzten Tagen vor seinem Tod von den Hochalpen ab und dann wieder aufgestiegen, bis auf 3200 Meter eben. Dort starb er, eine Stunde nach seiner letzten Mahlzeit. An der lag es nicht, an der Ausrüstung auch nicht, am erwähnten Pfeil vielmehr, der ihn hinterrücks traf. Wichtiger als alle praktischen Erfahrungen scheinen aber die Gefühle zu sein, die bei den Ötzi-Wanderern auf ihrem Weg aufkommen. Die lassen sich unter anderem aus dem Gipfelbuch herauslesen, das am Obelisken am Ziel der Tour ausliegt. Sarah Willner hat es gelesen.
Dann werden Einträge in das Gipfelbuch an der Ötzi-Fundstelle gemacht, wo dann Ötzi direkt adressiert wird, auf ihn Bezug genommen wird, beispielsweise von einer Elke, die schreibt, so alleine hierher wie der Ötzi damals, ein Traum in der heutigen Zeit. Oder stehe mit Ehrfurcht vor dem Denkmal aufgrund der Leistung des Mannes aus dem Eis. Einer hat auch etwas gedichtet, ein Axel aus Hamburg. Mann vom Similaun, du rührst mich irgendwie ganz menschlich und ganz leise in deiner ganz speziellen Steinzeitweise. Hoch hier oben, Felsen, Steine, ich alleine, komme ich mit dem Zeitlichen ins Reine. Das bringt hier ganz gut auf den Punkt, wie so ein persönlicher Kontakt aussehen kann.
Dieses ganz persönliche Gefühl für Ötzi und seine Geschichte zu erleben, fällt dabei manchen bei einer Gruppenwanderung eher schwer. Sie müssten dafür so allein wie möglich sein. Wie beispielsweise eine Wanderin, deren Gruppe auch Sarah Willner begleitet hatte.
Die hatte sich diese Wanderung mit ihrem Mann vorgenommen und war wohl auch schon recht vorfreudig. Und wir sind da ganz spektakulär über Gletscherspalten und angeseilt mit Bergführer, da steile Hänge hinaufgeklettert. Und dann waren wir schließlich an dieser Rinne, an dieser Fundstelle der Feuchtmumie. Und die Studienteilnehmerin war total enttäuscht und hat dann sinngemäß so etwas gesagt wie, ja, also ich habe jetzt ihr erwartet, hier irgendwie berührt zu werden, aber ich spüre gar nichts. Und wahrscheinlich wäre es für sie passender gewesen, eben wenn sie nicht in so einer großen begleiteten Gruppe gegangen wäre, sondern vielleicht eher alleine mit ihrem Mann.
Was nicht für jeden empfehlenswert ist, sei der Ordnung halber noch einmal gesagt. Nicht wegen dem erwähnten Mann, sondern aus Gründen der Sicherheit natürlich. Zum Schluss noch eines. Ötzi ist, neben dem Bergsteiger Reinhold Messner, einer der beiden weltberühmten Südtiroler. Zur Weltberühmtheit des Gletschermannes hat unter anderem beigetragen, dass sich der Schauspieler Brad Pitt dessen Silhouette auf den Unterarm hat tätowieren lassen. Hintergrund dafür war wohl hauptsächlich, dass Brad Pitts damalige Ehefrau Angelina Jolie Tattoos liebte und angeblich fast so viele hatte wie Ötzi, der hatte immerhin über 50.
Bernd Geisen mit einer weiteren Folge aus der Schatzkiste der Sehenswürdigkeiten, die man gar nicht sehen kann.